Ulrike?
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddha und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Ich nehme Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Danke dir. Musste man denn im ACI Cross 6 in der dritten Klasse? Ihr habt die erste und die zweite Klasse schon gemacht. In der ersten ging es darum, welche Texte machen wir, was ist die Bedeutung des Titels und wie kam es denn überhaupt, dass das Sutra des Diamantschneiders gesprochen wurde. In der letzten Klasse habt ihr die Leerheit und den Wunsch nach Erleuchtung besprochen. Insbesondere, was ist die Definition vom Wunsch nach Erleuchtung laut Maitreya? Also auch die Definition von Bodhicitta, der Wunsch, vollkommene Erleuchtung zum Wohl aller Lebewesen zu erlangen. Dann habt ihr die Unterschiede zwischen dem trügerischen und dem ultimativen Form dieses Wunsches besprochen, was Nirvana ist und die Definition davon. Was ist ein Gacha? Was ist das Ding, das wir eigentlich verneinen, wenn wir von Leerheit sprechen? Und dann noch über Benamung und Konzepte. Heute geht es um die Leerheit und die Körper eines Buddhas. Wir haben schon so schön im Zufluchtgebet gesprochen, wir möchten noch den Körper eines Buddhas erreichen. Und genau darum geht es heute. Das erste ist der Verdienst eines Bodhisattvas, der nicht anhaftet. Das sind nämlich genau die Verdienste, die uns dann den Körper eines Buddhas bescheren. Deswegen besprechen wir auch die vier Körper eines Buddhas. Und es gibt 32 Kennzeichen und 80 Merkmale oder was andersrum, 80 Merkmale und 32 Kennzeichen, die einen Buddha ausmachen. Und auch darüber spricht Buddha im Diamantschneider-Sutra. Und das werden wir, diesen Merkmale und Kennzeichen werden wir auch nochmal bezüglich Leerheit untersuchen. Und als erstes geht es eben um den Bodhisattva, der nicht anhaftet. Das Zitat dazu im Diamantschneider, das er auch in der Lektüre findet, ist: Warum ist das so? Bedenke, O Subhuti, die Berge an Verdiensten, die ein Bodhisattva ansammelt, der den Akt des Gebens ohne Anhaftung ausführt. Diese Verdienste, O Subhuti, sind nichts, was du jemals messen könntest. Und dann geht es im Sutra weiter, wo dann über mehrere Verse hinweg beschrieben wird, wie groß denn die Verdienste sind, wenn man es wirklich schafft, ohne Anhaftung zu geben. Und die große Frage ist, was ist denn die Definition ohne Anhaftung? Ihr habt letztes Mal in der letzten Klasse ja auch schon viel über die Leerheit und das Gaccha besprochen. Und hier ist die Definition wirklich von ohne Anhaftung. Geben ohne Anhaftung in den Glauben einer Existenz aus sich selbst heraus. Was heißt denn das jetzt im praktischen Leben? Das wäre schon die erste. Ich glaube schon, dass das mit die Botschaft aus dieser Klasse ist, die uns im täglichen Leben am meisten beeinflusst und die wir am häufigsten üben sollten und uns daran erinnern sollten. Wir können mal den Vergleich machen. Was heißt denn das, ohne Anhaftung, ohne Selbstexistenz zu geben? Das erste ist, wir geben mit Anhaftung. Wir geben einfach, weil wir gern nett sein wollen oder weil wir jemand anderem helfen wollen. Der Verdienst oder die guten Samen, die daraus entstehen, sind nett bis ganz durchschnittlich. Die Weisheit, mit der wir geben, ist durchschnittlich und das Ergebnis ist, naja, bis wahrscheinlich null, weil wir nicht mit dem korrekten Geistes, mit der korrekten Geisteshaltung geben, sprich mit dem Wissen, dass wir leer sind, dass derjenige, dem wir geben, leer sind und dass selbst das, was wir geben, leer ist. Ist auch bekannt als die drei Sphären, falls ihr das schon mal gehört habt. Ich habe schon überlegt, ob man das, aber ich glaube, wir haben es in einem, ich müsste, glaube ich, im Fünferkurs drin sein. Das sind die drei Aspekte der Leerheit, was es heißt, ohne Anhaftung zu geben. Ich gebe nicht, weil ich jetzt gerade nett sein will und dem anderen helfen will, sondern ich gebe mit dem Bewusstsein, dass die Person, der ich gebe, dem Menschen, dem ich etwas gebe, dass ich diesen Menschen auch durch meine Samen erzeugt, erschaffen habe. Ich gebe mit dem Wissen, dass ich nur dadurch, dass ich schon in der Vergangenheit gegeben habe, jetzt karmisch überhaupt etwas erschaffen habe, was ich jemand geben kann. Und auch ich selbst bin nicht so cool, weil ich jetzt gerade was gebe, sondern auch ich selbst bin leer und ich sehe mich geben und ich pflanze Samen damit. Wie gesagt, in irgendeinem anderen Kurs wird genau dieser Aspekt ohne Anhaftung geben, ohne auch nur zu glauben, dass einer der drei Aspekte, der Geber, der Nehmer und das Gebende, das Objekt selber, dass alle drei leer sind. Und wenn wir mit dem Verständnis der Leerheit geben, dann ist der Verdienst exzellent, wie er im Diamantschneider-Sutra beschrieben ist und wie es auch in der Lektüre findet. Es ist unermesslich weit in alle Richtungen. Der Verdienst oder die guten Samen, die wir damit pflanzen, sind exzellent. Die Weisheit ist unendlich. Ich habe hingeschrieben, it rocks. Und das Ergebnis ist, was wir damit schaffen, ist wirklich die Buddhaschaft. Dass wir den Buddha, die Körper eines Buddhas erlangen. Ich ertappe mich jeden Tag zu 99% dabei, dass ich das Geben der ersten Art begehe. Weil ich ganz nett sein will und weil ich dem anderen helfen will. Wenn wir dann abends auf dem Kissen es noch schaffen, die Kaffeemeditation zu machen und im Nachhinein diesen Akt des Gebens mit der Leerheit zu betrachten, nicht nur, dass ich mich darüber freue, sondern wirklich den Aspekt der Leerheit betrachte, dass ich damit gute Samen pflanze, dass ich damit gute Ergebnisse bekomme, dann habe ich im Nachhinein die Aktion noch aufgeladen. Und deswegen, glaube ich, ist auch Kaffeemeditation so wichtig, weil wir damit die Handlung im Nachhinein mit der Leerheit aufladen, wenn wir in unserer Kaffeemeditation integrieren, dass wir die Leerheit des Ganzen sehen. Selbst wenn wir es vielleicht in der Situation selbst nicht sehen konnten. Und es sind viele, viele von euch, die schon ganz, ganz lange praktizieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich wirklich mit der zweiten Art gebe, in dem Moment, wo ich wirklich gebe mit dem Verständnis der Leerheit, habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass das Ergebnis so schnell und so groß um die Ecke kommt, dass es fast nicht zu glauben ist.
Sunam, sorry, aber ich kann das nicht folgen. Also was heißt, dass ich sehe, dass das leer ist? Oder ich denke, das ist jetzt leer. Ich kann das nicht.
Dass du in dem Moment, wo du etwas gibst, also geben gibt es ja viele unterschiedliche Arten. Ich kann materielle Dinge geben, ich kann das Dharma geben, ich kann Schutz geben, ich kann ganz viele unterschiedliche Dinge geben. Aber in dem Moment, wo du gibst, dass du dir der Leerheit der drei Aspekte bewusst bist. Dass du weißt, dass nur jemand, dass derjenige, dem du gibst, dass auch dieser Mensch von deinen Samen erzeugt wurde. Du siehst ihn nur, weil du die Samen dafür hast. Du hast nur etwas zu geben, weil du bereits in der Vergangenheit gute Samen angesammelt hast, dass du jetzt etwas geben kannst.
Okay, das kann ich verstehen, aber wie ist die Leerheit von der Sache, also was ich gebe? Zum Beispiel, ich gebe Geld.
Und dann, wenn du Geld gibst, dann ist die Leerheit dran, dass du nur Geld zu geben hast, weil du bereits in der Vergangenheit großzügig warst. Und dass, wenn du jetzt dieses Geld wieder weggibst, dann ein Ergebnis hast.
Okay. Ja, danke dir.
Gerne. Je mehr wir es schaffen, auf diese zweite Art und Weise zu handeln, zu agieren, zu geben, umso schneller, umso größer kommen die Ergebnisse. Und umso schneller werden wir die Buddhaschaft erreichen. Und dann fragt sich, ja, wie guckt man denn aus, wenn wir am Buddha sind? Passt mir meine Jeans noch? Ein Buddha hat klassischerweise 4 Körper. Und ich habe hier unten, wenn dann diese Anzeige weggeht, hier auch die 6 Perfektionen hingeschrieben, mit denen wir diese Körper erschaffen. Mit den ersten 3,5 geben, ethisches Leben, nicht ärgern und die Hälfte vom freudvollen Bemühen, erschaffen wir den physischen Körper eines Buddhas. Mit der zweiten Hälfte vom freudvollen Bemühen, der Konzentration und der Weisheit, schaffen wir den Weisheitskörper oder den Dharmakaya. Haben wir auch schon in einem früheren Kurs gelernt. Ich habe es einfach unten klein in weiß nochmal zur Erinnerung dran. Je mehr wir diese Perfektionen mit Leerheit ausüben, mit dem Wissen der Leerheit, mit den 3 Sphären, umso schneller erschaffen wir den Buddha-Körper. Der physische Körper ist unterteilt in den Aussendungskörper. Ich habe unten schon mal Shakyamuni Buddha hingeschrieben. Das ist der Buddha, es ist ein Aussendungskörper. Also ein Teil des Körpers eines Buddhas, der auf unsere Erde geschickt wurde, um uns zu helfen. Alle Aussendungskörper werden vom Buddha spontan und aus großem, völligem, kompletten Mitgefühl, jemand helfen zu wollen, ausgeschickt. Es ist wie so eine Kopie, die er hinschickt und der nimmt die Form an, die uns helfen kann. Es kann in der Form, also von einem Mensch sein, es kann in Form von einem Baum, von einem Tier, von einem Geräusch, von einem Lied, von allem sein. Was wir oft nicht gerne glauben, ist auch die Menschen, die uns vielleicht herausfordern, eventuell auch Aussendungen eines Buddhas sind, weil er uns etwas lernen mag. Und auch hier müssen wir sehen, dass wenn wir einen Aussendungskörper von einem Buddha sehen, hängt es von unserem Karma ab. Haben wir überhaupt genügend Karma, dass wir überhaupt einen Aussendungskörper eines Buddhas sehen können, der uns dann helfen kann? Der zweite Teil ist der Paradieskörper. Das ist der Körper des Buddhas in seinem Paradies. Jeder Buddha hat einen eigenen, hat ein eigenes Paradies. Ich weiß nicht, ob Monique schon da ist. Wir haben uns mal lange über Ok Min ausgetauscht. Das ist die Bezeichnung für das Paradies, in dem der Buddha lebt. Er hat dort einen wunderbaren Körper. Er hat so viel gutes Karma angesammelt, dass er den perfekten Körper sieht. Wir werden später auch nochmal im Laufe der Klasse dann auf die Merkmale und Kennzeichen eingehen. Und um sich herum hat er nur Bodhisattvas auf einem ganz hohen Level und Arias. Er hat so extrem gutes Karma angesammelt, dass in seiner Umwelt nur hohe spirituelle Wesen er sieht, mit denen er den ganzen Tag über Dharma spricht. Ich finde das eine tolle Vorstellung. Ich finde es auch wichtig, dass man sich seine Fantasie anstrengt und sich vorstellt, wie würde denn ich in meinem Buddha-Paradies aussehen? Was würde mich umgeben? Wie würde mein Buddha-Paradies ausgucken? Weil jedes unserer Buddha-Paradiese guckt natürlich anders aus. Das ist sein hauptphysischer Körper, der immer in diesem Paradies ist. Und dann je nachdem, wenn er eben wahrnimmt, dass jemand Hilfe braucht, dann schickt er diesen Aussendungskörper in der Form zu dem Wesen, in der es eben gerade braucht und ihm helfen kann. Der Körper währt ewig und ja, das ist genau das Karma, das man als Buddha angesammelt hat, um diesen Paradieskörper in seinem Paradies wahrzunehmen. Dann kommen wir zum Weisheitskörper. Der Weisheitskörper besteht wieder aus zwei Teilen. Das ist zum einen der Essenzkörper, das ist die Leerheit der anderen drei Körper. Das ist auch die Leerheit, die wir selber besitzen und die es uns überhaupt ermöglicht, dass wir so viel Verdienst ansammeln können, dass wir uns überhaupt als Buddha wahrnehmen. Das ist dieser Leerheitsteil. Buddha hat dann noch einen netten zusätzlichen Teil in seinem Essenzkörper, nämlich die Beendigungen. Er hat kein schlechtes Karma mehr und er hat keine Geistesplagen mehr, weil sonst wäre er ja kein Buddha. Das ist der Teil, an dem wir noch etwas arbeiten müssen, damit wir dann zum Buddha werden. Und er hat den Weisheitskörper. Ist ja der Geist des Buddhas, mit dem er alles wahrnimmt, mit dem er sich selber als allwissend wahrnimmt, mit dem er sowohl deceptive, also trügerische, als auch ultimative Realität wahrnimmt, mit dem er die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft gleichzeitig wahrnimmt. Jo, nochmal zum Erinnern, die ersten dreieinhalb Perfektionen oder Vollendungen erschaffen den physischen Körper des Buddhas. Und das wird klassischerweise eben als Ansammlung von Verdiensten bezeichnet, die sie erschaffen, die man ja auch am Ende in der Widmung jedes Mal sagen. Vielleicht hört das ja dieses Mal genauer hin bei der Widmung. Die Ansammlung von Verdiensten und Weisheit, die die Körper des Buddhas erschaffen. Und wenn ich diese drei diese dreieinhalb Perfektionen ohne Anhaftung ausübe, mit dem Bewusstsein der Leerheit, dann kann ich den Körper eines Buddhas viel, 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 viel schneller erreichen, weil ich damit viel, 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 viel mehr Samen pflanze. Unendlich viele, wie es im Diamantschneider-Sutra beschrieben wird. Unzählbar viele. Gut, dann kommen wir zum Paradieskörper, zu den Merkmalen und Kennzeichen, die der Körper des Buddhas in seinem Buddha-Paradies hat. Dazu gibt es auch ein wunderbares Dokument, was man im Rahmen von den Kamala-Shila-Kursen übersetzt haben. Ulrike, eventuell magst du den Link mit in die nächste E-Mail mit aufnehmen zu den Merkmalen und Kennzeichen. Danke dir. Kommen wir zum zweiten Zitat, das in der Lektüre für die Klasse drin ist, aus dem Diamantschneider-Sutra. Nun, Subhuti, was denkst du? Sollten wir jemanden als einen, der diesen Weg gegangen ist, betrachten, nur weil er die vollkommenen, außerordentlichen Merkmale aufweist, die wir am Körper eines Buddhas finden? Was glaubt ihr, was die Antwort ist? Buddha antwortet hier ja immer sehr mysteriös im Diamantschneider-Sutra. Ich würde sagen, er antwortet nein. Weil natürlich auch diese Merkmale durch sein Karma erschaffen sind. Und wenn wir diese Merkmale wahrnehmen, haben wir das Karma, diese Merkmale wahrzunehmen. Sind diese Merkmale trügerisch, sprich trügerische Realität? Ja, weil unser Karma diese Merkmale und dieses erleuchtete Wesen erschafft. Genauso wie auch ein Buddha, der diese Merkmale an sich selber wahrnimmt, sie durch sein eigenes Karma erschaffen hat. Insofern sind sie trügerisch, weil sie durch Verdienste erschaffen sind. Es gibt eine ganz lange Liste, also wie gesagt, ich verwechsel immer, was die Merkmale und was die Kennzeichen sind. Ich glaube, 32 Kennzeichen und 80 Merkmale, das würde Sinn machen. Dazu gehört dieses wunderbare Dharma-Rad zum Beispiel auf den Händen, wo auch in dem Dokument über die Kennzeichen und Merkmale wunderbar beschrieben ist. Das soll man sich nicht, wie hier dargestellt auf den Bildern, wie auf dem Bild, wie eintätowiert, sondern eher wirklich wie eine Erhebung vorstellen. Und zu jedem dieser Merkmale gibt es eine Korrelation, durch was sie erschaffen wurde. Das Dharma-Rad zum Beispiel wird dadurch erschaffen, dass man sich vor seinem Lehrer verbeugt. Wunderschön. Also dieses Dokument ist sehr schön, all diese Merkmale durchzulesen, wie schön sie, mit welch schöner Sprache sie beschrieben sind, wie auch die Finger beschrieben sind und dass die Fingernägel perfekt sind und ich glaube von Gold, kupferner Farbe. Und ich habe noch mehrere Bilder. Auch die Haare haben eine ganz eigene Bedeutung, sind durch ganz eigenes Karma erschaffen, die langen Ohrläppchen. Und aufgrund von dieser Beschreibung ist es auch so, dass ganz viele der Buddha-Statuen und Buddha-Bilder, die wir kennen, sehr ähnlich ausschauen, weil dort bis ins kleinste Detail beschrieben ist, wie der Körper eines Buddhas aussieht. Was uns aber, wie das, der Vers im Diamantschneider-Sutra nicht in die Falle tappen lassen sollte, dass wir glauben, dass sie selbst existent sind. Auch die Merkmale eines Buddhas sind durch Karma erschaffen. Sowohl, dass der Buddha sie an sich selber sieht, als auch, dass wir, wenn wir das Karma haben, einen Buddha zu sehen, ihn so wahrnehmen. Also wie gesagt, wie ihr feststellt, irgendwie gucken die alle genauso aus. Und auch dieses Kennzeichen, was in Deutschland vielleicht nicht unbedingt, also wir in Deutschland vermeiden Buddha-Statuen mit dem Zeichen, aber es ist Bestandteil des Buddhas. Oder auch, also hier, deswegen habe ich es gewählt, dass er eben diesen Knoten mit den Haaren am Kopf hat. Also es ist, wie gesagt, und auch hier wieder die langen Ohrläppchen, die wunderbaren Augen. Das ist wirklich in dem Dokument wunderbar beschrieben. Also wenn ihr euch wirklich Poesie geben wollt, dann lest die Merkmale des Buddhas durch. Sehr, sehr schön. Und jetzt stellt dann Buddha im nächsten Vers die Frage, ist jemand, der die Kennzeichen und Merkmale des Buddhas nicht hat, ist das ein erleuchtetes Wesen? Er hat jetzt zum Beispiel die Ohren in die andere Richtung. Er hat vielleicht ein bisschen Topknot, aber er hat viele Dinge, die jetzt nicht ganz diesen 32 Kennzeichen und den 80 Merkmalen entsprechen. Und Buddha stellt die Frage, ist jemand, der die Kennzeichen und Merkmale nicht hat, ist das ein erleuchtetes Wesen? Ich würde euch mit der offenen Frage vielleicht sogar gerne ein bisschen nach Hause schicken und sie nicht komplett beantworten. Weil das hat auch was mit Logik zu tun und es ist auch wunderschön, in der Lektüre könnt ihr das nachlesen. Ich möchte jetzt sozusagen alles... als logische Überlegung, weil wir aufgrund von Logik zur Erkenntnis, zur intellektuellen Erkenntnis von Leerheit gelangen. Stellt euch wirklich die Frage, wenn jemand nicht wie ein gewohnter Buddha ausschaut, ich habe euch jetzt 4 oder 5 Beispiele gegeben, was wir an Buddha-Statue verstehen, kann jemand, der zum Beispiel so oder anders ausschaut, ein Buddha sein? An wessen Karma liegt es, dass er anders ausguckt? Und kann es wirklich ein erleuchtetes Wesen sein? Ich würde sagen, es ist ein bayerischer Buddha, der hat eine Brezel. Vielleicht kommen ja in meinem Buddha-Paradies Brezeln vor. Das waren eigentlich schon die Inhalte zu der Klasse. Wie muss ich geben, um unendlich viel, 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 viel gute Samen zu pflanzen, damit ich die Buddhaschaft erreiche? Wie gucke ich dann aus, wenn ich ein Buddha bin? Ich habe 4 Körper, die durch die 6 Vollendungen erschaffen werden. 3,5 machen den physischen Körper, die zweiten 3,5 machen den geistigen Körper. Und dann die folgende Frage, die Buddha dann stellt: Wenn ich die Zeichen und Merkmale eines Buddhas habe, bin ich dann ein Buddha? Sind diese Zeichen und Merkmale aus sich selbst heraus existieren? Oder warum nehme ich an Buddha wahr? Oder warum nimmt ein Buddha sich selber als in einem solchen Körper wahr? Gibt es auch hier die Diskrepanz zwischen trügerisch und ultimativ? Ich würde noch mal einfach kurz über die Hausaufgabenfragen gehen, um auch sicherzustellen, dass ich nichts vergessen habe. Also in der ersten Frage geht es darum, und das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, der uns auch in vielen Gebeten immer wieder unterkommt, eben auch in der Widmung am Ende und auch hier im Diamantschneider-Sutra, im ersten Vers, den ich zitiert habe, mit dem Geben ohne Anhaftung. Was heißt es, wenn ein Bodhisattva ohne Anhaftung gibt? Immer wenn das Geben zitiert wird, steht es eigentlich für alle 6 Vollendungen eines Bodhisattva. Also das ist so eine tibetische Art und Weise, immer das Erste zu nennen und dann anzunehmen, dass jeder weiß, was die anderen 5 sind. Ich habe sie auf der PDF drauf, für die, die sie nicht kennen. Geben, ethisches Leben. Nicht ärgerlich werden, wenn der Moment gekommen ist. Wir werden nicht mehr ärgerlich nach dem 4. November. Die 4. ist freudvolles Bemühen. Hier auch wieder, ich werfe auch einfach ein paar Fragen an euch. Beim freudvollen Bemühen habe ich mich immer gefragt, welcher Anteil vom freudvollen Bemühen, weil der ist ja geteilt, der trägt zur Hälfte zum physischen Körper bei, die 4. Vollendung, und zur Hälfte zum geistigen Körper. Welcher Anteil am freudvollen Bemühen trägt zum physischen Körper bei und welcher zum geistigen? Und dann die 5. Vollendung, Konzentration, und die 6. Weisheit. Also wenn Geben genannt ist, geht es immer um alle 6 Perfektionen, und den Rest der Frage, glaube ich, könnt ihr dann eigentlich gut beantworten. Dann die 4 Körper eines Buddhas. Wird prinzipiell aufgeteilt in Rupakaya, der physische Körper, und Dharmakaya, der geistige Körper. Jeder von den beiden hat wieder 2 Unterabteilungen. Der physische Körper hat die Aussendungskörper, was unendlich viele sein können, die Buddha einfach aus seinem großen Mitgefühl, das er hat, dass er den Menschen helfen will oder allen Wesen helfen will, schickt er einfach Kopien in der Form, die eben dieses Wesen in dem Moment braucht. Und sein Paradieskörper, dieser unendlich tolle, coole Körper mit seinen 32 Kennzeichen und 80 Merkmalen, mit dem er im Buddha-Paradies sitzt und von lauter Bodhisattvas und Arias umgeben ist und den ganzen Tag das süße Dharma spricht. Der geistige Körper hat 2 Bestandteile, der Weisheitskörper, mit dem er alles wahrnimmt, mit dem er allwissend ist, und der Essenzkörper, das ist die Leerheit der anderen 3, die wir genannt haben. Dann kommt natürlich eine Frage, warum die Merkmale eines Buddhas trügerisch und doch wahr sind. Das Trügerische, den Anteil haben wir, glaube ich, besprochen, dass selbst der Buddha aufgrund seiner Samen, seiner Verdienste diese Kennzeichen an sich selber wahrnimmt. Sie sind dadurch erzeugt. Sie sind aber wahr in dem Sinne, dass es sie wirklich gibt, genauso wie eine Schere schneidet, obwohl sie durch mein Karma erzeugt wurde. Und dass sie eine Person als erleuchtetes Wesen kennzeichnen. Weil ich als erleuchtetes Wesen genau all diese Samen gepflanzt habe, weil ich ja meinen Geist vollendet habe. Ich habe keine Geistesplagen mehr. Ich habe alle beendet. Und ich habe unendlich großes Mitgefühl. Und all diese Taten, die da dazu gehören, schaffen eben genau diesen Körper. Ah, noch ein interessanter Aspekt, den ich beinahe vergessen hätte. Wenn er in der Lektüre die Verse liest, sagt Buddha zweimal, dass die Merkmale trügerisch sind. Und hier bezieht er sich zum einen auf den Körper, den Rupakaya, als auch auf den Dharmakaya, den Geist des Buddhas. Weil ja nicht nur unser Körper oder der Körper eines Buddhas von Verdiensten erzeugt wird, sondern auch alles, was der Geist denkt und wahrnimmt. Also hier spricht er zweimal den trügerischen Aspekt an, dass auch die Allwissenheit eines Buddhas und seine Fähigkeit, alles wahrzunehmen, trügerische und ultimative Realität von seinen Verdiensten und von der Weisheit, also Weisheit erzeugt wird, dass beides erzeugt ist. Gut. Habt ihr noch Fragen dazu? Luisa, ich kann dich nicht hören. Moment. Ich guck mal, ob du stumm geschalten bist, aber ich glaube nicht. Doch, ich tu dich mal entstummen. Jetzt da, knuspert's zumindest.
So, auch nicht?
So ist gut.
Ich habe eine Frage, was ich noch nicht verstanden habe, ist, okay, wenn ich ein Buddha sehe, ist, weil ich das Karma habe dafür, no? Mhm. Aber warum das umgekehrt? Warum kann ein Buddha uns sehen, wenn wir so schlimm sind? Also im Vergleich mit ihm.
Ah, gute Frage. Also in der Definition ist es so, dass er in seinem Paradieskörper, wo er in Okmin, Munik Okmin, das Buddha-Paradies sitzt, er hat so cooles Karma, dass er nur von Bodhisattvas auf der höchsten Stufe und Aryas umgeben ist. Aber in seinem Geist nimmt er sowohl trügerische als auch ultimative Realität wahr. Und es ist in den Schriften, gibt es viele, viele Debatten dazu, warum kann er uns als leidend wahrnehmen? Meine Antwort, also das ist jetzt aber meine persönliche Antwort. Ich kann es nicht mit Schriften belegen. Dadurch, dass er alle Zeiten gleichzeitig wahrnimmt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sieht er natürlich, weil ja unser ultimatives Ziel und wir alle erleuchtet werden, früher oder später, nimmt er mich ja sehr wohl als erleuchtetes Wesen wahr. Aber gleichzeitig auch die Brigitte am 17.10.2018 um 19.42 Uhr und stellt fest, na, die braucht aber doch ein bisschen Nachhilfe, damit sie wirklich zur Erleuchtung geht. Die leidet noch ganz schön zu diesem Zeitpunkt. Da schicke ich jetzt mal jemand, der ihm hilft. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Variante zu dieser Frage. Ist in den Schriften viel diskutiert, wie, ist genau die Frage, die du gestellt hast. Wie kann es sein, dass er mit all diesem coolen Karma in seinem super Buddha-Paradies-Körper sieht, dass wir leiden? Okay. Gibt sehr, sehr viele Diskussionen dazu. Pro und Contra.
Aber wenn du das so erklärst, also ich finde die Erklärung, ich kann das verstehen oder ja, ist glaube das auch, aber wenn das so ist, dann heißt es wieder, dass wir, dass unser Leben schon so definiert ist. Also die Schritte, die wir folgen werden, sind schon bekannt für den Buddha, weil er weiß,
definitiv.
Jahr, wie Luisa diese Klasse von Sunam gucken.
Definitiv. Das
heißt, ich habe keine Wahl, wie kann ich das sagen? Ich habe keine Willpower, weil es ist alles schon festgestellt, oder?
Das ist eine andere Diskussion, ja. Dass du im Endeffekt jede Entscheidung, die du triffst, dass die auch durch dein Karma beeinflusst ist.
Ja, okay. Und ich hätte noch eine Frage, wenn ich darf, von der Klasse von Ulrike, also wegen ja. dem Hausaufgabe. Also in der Klasse 2 geht es um diese Verstehen, dass die Dinge nicht aus sich selbst existieren, sondern es, also die existieren nur, weil ich das Karma habe, das zu sehen. So. Mit dem Stift, ich sehe das als einen Stift, weil ich das Karma dafür habe und ein Hund sieht das anders. Aber existiert das Ding, egal ob das Stift ist oder Chewing Toy, existiert das, ist das Ding, also ohne Label, ist das in Realität existiert oder diese Raw Data oder wie heißt das? Existiert das oder das existiert nicht? Verstehst du, was ich meine? Also ich nenne das Stift, weil das von mir kommt. Das kann ich verstehen. Und der Hund nennt das ein Spielzeug, weil der das Karma hat dafür. Aber wenn ich das raus, also wenn ich das lasse in einem Zimmer und wir alle gehen draußen, existiert das Ding da oder existiert das nicht? Wenn ich die Tür zu mache, dann weiß ich nicht, ist das noch da oder nicht?
Das ist eine wirklich sehr gute Frage und dazu müssen wir uns die Schulhüte wieder rausholen. Es geht also darum, mit welcher Schule schaust du da drauf? Alle Schulen außer der höchsten Schule, der Prasangika-Schule, sagen, dass da draußen tatsächlich irgendwas in der einen oder anderen Form da ist. In Prasangika ist da draußen nichts, was nicht von deinem Karma kommt. Und das, worauf du dein Etikett wirfst, deinen Namen, deine Benennung, ist auch etwas, was im Prinzip im Vorhinein auch schon von deinem Karma erzeugt worden ist. Wir könnten jetzt durch alle Schulen durchgehen und erklären, wie der Stift und was den Stift ausmacht, in der jeweiligen Schule erklärt wird. Aber, und es ist auch in der Tat etwas, was sehr viel mit Leerheit zu tun hat. Und die ganze letzte Klasse, 15, beschäftigt sich mit dem Thema. Und ich empfehle euch auch wärmstens, wenn ihr da hinkommt. Das ist eine der schönsten Klassen überhaupt mit, weil man da von verschiedenen Arten, von verschiedenen Sichtweisen auf die Leerheit schaut und rausfindet, dass man vielleicht gar nicht so Prasangika ist, wie man eigentlich immer gerne denkt. Also für mich war das eine schockierende Erfahrung, damals rauszufinden, dass ich keineswegs Prasangika bin, sondern einer anderen Schule angehöre, weil ich auch immer geglaubt habe, ja, unten drunter gibt es dann noch irgendwas. Da läuft dann irgend so was Morphiges drauf aus der Straße rum, was für mich der kreisliche Chef ist und für die Frau vom Chef das beste nachgeschnittene Toastbrot. Aber auch das, was da rumläuft, kommt von Samen, und zwar von deinen Samen. Da draußen existiert keine Welt, die unabhängig ist von dir und deinem Karma. Und es ist dann auch an einem gewissen Punkt müßig, sich immer wieder, also wir sollen, und das war ja auch Hausaufgabe in der zweiten Klasse, wirklich schauen, den Stift auseinandernehmen in Gedanken und in den Teilen immer wieder nach den kleineren Teilen zu suchen, um im Endeffekt auf das zu kommen, was dann noch übrig bleibt. Und am Ende bleibt tatsächlich nichts mehr übrig, sogar für uns moderne Menschen, wir wissen, wenn wir am Atom ankommen, sind wir noch lange nicht am Ende, und wenn wir dann noch tiefer einsteigen, ist dann irgendwann tatsächlich nichts mehr, was unabhängig vom Beobachter ist, was schon ein ganz heißer Hinweis darauf ist, dass der Buddhismus eine ziemlich schlaue Philosophie ist. Und es ist dann irgendwann auch müßig, weiter zu suchen, sondern dann empfiehlt es sich, wieder zurückzukommen und zu überlegen, was bedeutet das denn für mich, für mein Leben, für meinen Tag, für mein Heute, für mein Hier und Jetzt? Was kann ich mit dem Wissen jetzt anfangen? Wenn ich weiß, dass der Typ, der da draußen rumschlurft, leer ist und von mir kommt, dann muss ich irgendwann, wenn ich mir das alles wirklich bis ins Detail angeschaut habe, an den Punkt kommen, wo ich mir denke, verflixt, ich kann den ändern, ne? Und dann wird's spannend. Also ich würde immer empfehlen, ja, schaut euch das an bis zu dem Punkt, wo dann der Geist irgendwann mal sagt, okay, ja, so weit komme ich runter und da ist jetzt auch mal Ende. Und dann nehmt das, was ihr gelernt habt, und wendet es an. Weil das ist das, was dann Sünam gesagt hat, was euch diese großartigen Körper erschafft. Und alles andere ist eigentlich so ein bisschen dann ab einem gewissen Punkt Zeitverschwendung, ne? Sich zu überlegen, was ist da noch weiter, noch weiter, noch weiter. Irgendwann hat sich das Prinzip verständlich gemacht und dann wendet an.
Es kommt dann auch noch eine Klasse zu den zwei Extremen. Also das eine, alles existiert von der Seite, und das andere, nichts existiert überhaupt. Und wie wir zwischen diesen beiden Extremen navigieren. Und das ist eben genau auch das, was Ulrike angesprochen haben. Wenn ich weder in das Extrem verfalle, dass alles aus sich selbst heraus existiert, und auch nicht in das Extrem, dass nichts überhaupt gibt. Wo ist die Linie? Und das ist genau die Linie, die, glaube ich, jeder sucht, die der 15er-Kurs sehr klar macht. Wo bin ich denn? Glaube ich, dass ich nur den Stift auf einen Zylinder werfe? Oder glaube ich auch, dass ich den Zylinder selber durch mein Karma erschaffe? Also das sind so die Bandbreiten, die eben die unterschiedlichen Schulen behandeln. Wie viel ist da draußen und wie viel projiziere ich drüber? Und das variiert von 0 bis 100%. Und wenn ich darüber nachdenke, ist es aber auch sehr einfach, in ein Extrem zu verfallen, dass überhaupt nichts existiert. Das ist total wurscht, weil es ist ja eh nichts wahr. Oder ins andere, ja doch, es kommt eh alles von da draußen. Und ich glaube auch, dass sich das intellektuell verändert, wie viel wir dran glauben. Und tagtäglich verändert es sich mindestens 5-mal, woher ich glaube, dass die Dinge kommen. Ja.
Danke sehr.
Aber deswegen müssen wir so viel studieren. Ich würde es einfach gern weitergeben, weil ich das so toll fand auf dem Ayanagarjuna-Retreat. Da gab es einen Abschnitt dazu. Also das Buch oder die Verse von Ayanagarjuna sind 27 Beweise für die Leerheit. Und dann stellt der Kommentator, der Chöne Lama, die Frage, wieso sollte man denn überhaupt 27 Beweise für die Leerheit studieren? Was ist denn der Sinn und Zweck dahinter? Wenn ich einen verstanden habe, das sollte doch eigentlich reichen. Wieso muss ich denn jetzt noch 26 weitere studieren? Und diese Frage finde ich sehr berechtigt. Und die Antwort dahinter ist, dass mit dem Bodhisattva-Ideal, dass du anderen Menschen helfen willst, musst du 27 Beweise studieren und können, damit du zum einen anderen Menschen helfen kannst, die Leerheit zu erklären, weil jeder versteht sie auf einem unterschiedlichen Level. Und ich würde auch tunlichst, wenn du das Gefühl hast, dass jemand schon mit dem Gedanken kämpft, dass er die Dinge erzeugt durch seine Taten, dann würde ich ihm den Zylinder nicht wegnehmen. Dann würde ich zu ihm sagen, ja, da ist ein Zylinder und ob das jetzt als Stiftname oder als Kauspielzeug, Name oder Konzept wahrnimmst, das ist von deinem Karma abhängig. Also auch das ist wirklich, also ist auch unsere Pflicht dort, sehr viele unterschiedliche Arten der Leerheit zu kennen, das, was sie halt auch dementsprechend brauchen können. Und auch, wie Ulrike schon sagte, um selber festzustellen, welchen Aspekt der Leerheit habe ich denn noch nicht verstanden. Weil mit jedem Beweis, und das kann ich nur zustimmen, Ulrikes Aussage, beim 15er wird dir klar, wo du noch nicht Prasangika bist. Also zumindest intellektuell, im täglichen Leben sind wir es ja eh noch nicht. Also ich zumindest noch nicht. Da dauert es noch ein paar Jahre. Aber auch das rauszufinden, wo glaube ich denn wirklich, dass da noch was ist, was nicht von mir kommt. Und deswegen müssen wir so viele Beweise und so viele Schulen studieren, damit wir das von allen Seiten durchleuchten können. Und jeden Beweis, den wir studieren, bringt uns dort weiter. Gibt es einen Stift, wenn der Mensch und der Hund rausgehen? Was glaubst du ganz persönlich? Ganz ehrlich, wenn ich meinen buddhistischen Kopf nicht einschalte, bin ich davon überzeugt, dass da ein Stift in dem Zimmer liegt. In meiner Küche steht gerade ein Topf, ja. Das kann ich nur durch intellektuelle Logik mir immer und immer und immer wieder durch die vielen Beweise versuchen, mich mehr und mehr anzunähern. Und durch das Studium der Beweise, und das ist nämlich ein anderer Grund, warum wir so viele Beweise für die Leerheit studieren, pflanzt du die Samen, dass du wirklich die direkte Erfahrung machen kannst. Es ist mit einer der größten Samen, also auch gerade Diamantschneider-Sutra studieren, unglaublich gute Samen. Unglaublich gute Samen. Und ja, und ich ermutige dich weiterhin, diese Fragen zu stellen. Gut und wichtig. Ja.
Übrigens auch eine schöne Meditation, über das Bankkonto zu meditieren. Ist es da, wenn du nicht gerade eingeloggt bist oder in deiner Bank stehst?
Die ist auch schön, genau. Ja. Noch andere Fragen?
Ich habe viele, aber ich will keinen Monolog hier machen.
Einen Joker hast noch, Luisa. Okay, dann nicht.
Also, wenn niemand fragt, dann darf ich doch eine Frage stellen.
Ja!
in der letzten Klasse, no. Ja, oder generell wird immer gesagt, wenn ich Samen pflanze oder wenn ich etwas mache, dann erzeuge ich auch meine Umgebung, no? Environment. Mhm. Was ich nicht verstehe, ist, wenn ich sage, ich mache etwas gegen meine Gesundheit und dann sehe ich meine Umgebung, hey, die Leute, die krank werden. Jetzt ändere ich das und ich pflanze jetzt Gesundheit und dann ändere ich meine Umgebung und dann sehe ich Leute, die gesund sind oder plötzlich wieder gesund werden. Mhm. Was ich nicht verstehe ist, ich sehe sie gesund, aber sie können sich nicht gesund sehen, weil es hängt von ihrem Karma ab. Richtig? Sage ich das richtig auf Deutsch? Weiß ich nicht, ob ihr das verstanden habt.
Ist schon richtig.
So, wie kann ich den anderen jetzt helfen, wenn ich, also ist meine Mutter zum Beispiel ist krank und dann denke ich mir, okay, ich werde mehr aufpassen auf meine Gesundheit und die Gesundheit von anderen hier neben mir, damit meine Mutter wieder gesund wird. Mhm. Aber ich sehe sie nicht, ich kann das nicht machen, also es geht nicht. Aber trotzdem, nach diesen Regeln, ich werde sie irgendwann wieder gesund sehen, weil ich werde dir das pflanzen. Aber sie wird sich nicht dann gesund sehen? Oder wird sie gesund oder nicht?
Du siehst sie als gesund, ob sie sich selber als gesund sieht, ist ihr Karma.
Genau, aber trotzdem. Wie heißt das auf Deutsch? If she dies, ich sehe sie tot und sie ist tot. Also sie ist nicht mehr da.
Ja.
So, es kommt von mir, ich sehe sie tot, aber in Wirklichkeit, sie ist gestorben. Das kann ich noch nicht verstehen.
Was ist in Wirklichkeit? Ja, ich würde gerne das Beispiel vom Gesund nehmen. Wenn du Samen für Gesundheit pflanzt, ist, wie du richtig sagst, eine der Arten, wie der Same sich öffnet, dass du in deiner Umgebung keine kranken Menschen oder vielleicht eben Menschen gesunden siehst. Damit sie sich selber als gesund wahrnimmt oder gesund wird, ist die ultimativ in den Mund zu nehmen, ist immer schwierig, ist eine Art und Weise, ist geschicktes Wirken, dass du sie auf geschickte Art und Weise, skillful means im Englischen, dazu bringst, dass sie anderen Menschen hilft, gesund zu werden. So hilfst du ihr auf eine viel bessere Art, würde ich sagen, wenn ich mir hier das Urteil erlauben kann.
Ja, okay, aber trotzdem. Ja, okay, ich muss das.
Ja, ich glaube, du haderst an dem Teil, was ist wirklich, was ist wirklich da. Das, also passt sehr gut zu deiner anderen Frage. Ist der Stift, also ist der Zylinder da, wenn alle aus dem Raum gehen? Und das ist genau die Frage, die du auch stellst, ist, sehe ich sie nur gesund und ist sie wirklich krank? Und das ist genau der Aspekt. Welcher Aspekt ist da jetzt dran, den du nicht durch deine Samen erzeugst?
Das heißt, im Buddhismus wird gesagt, man sollte zuerst den anderen geben, was man für sich für, was man
will für sich selber.
Genau. Und dann, wenn ich sehe, also Eva hat mir so aufmerksam gemacht, dass wenn ich als Mutter andere Mutter überfordert sehe, weil ich auf mich nicht aufpasse. Als Mutter. Und ich sollte mir Zeit nehmen, um mich auf mich aufzupassen, damit ich auch den anderen sehe, dass sie auf sich aufpassen. Und damit kam diese Gedanke, okay, wenn ich sage, heute werde ich den anderen nicht helfen, weil ich die Zeit für mich nehme, damit ich den anderen gut sehe, also dass ihnen gut geht. Und da habe ich ein bisschen ein Problem. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also ich werde jetzt nicht die Zeit nehmen, um anderen zu helfen, also irgendwo gehen, eine Mutter helfen, weil ich sage, okay, ich sehe Muttern auch um mich herum, die leiden und das ist auch, weil ich auf mich nicht aufpasse und dann werde ich die Zeit für mich nehmen. Mhm. Das ist ein bisschen für mich so ein Konflikt. Also das passt nicht mit diesem Gedanken im Buddhismus, ich muss zuerst geben, zu nehmen. So, daran was kommen. Mhm. So, wenn ich jetzt auf mich aufpasse, das ist für mich ein bisschen selfish, aber auf der anderen Seite, wenn ich das nicht mache, dann sehe ich um mich herum Leute, die auf sich nicht aufpassen.
Ich denke, es hat zwei Aspekte. Zum einen wäre es natürlich ideal, wenn du jemand anderem Zeit verschaffen würdest, dass er eben Zeit für sich hat. Glaube ich, ist auch ein sehr starker Same. Aber auch wenn du dir diese bewusst die Zeit für dich nimmst mit dem, und das passt sehr gut zu dieser Klasse, diese Frage, mit dem Aspekt der Leerheit. Ich nehme mir jetzt eine Stunde Zeit, um mich zu erholen und dann hinterher wieder eine bessere Mutter zu sein oder um erholter da zu sein, dann hast du einen super coolen Samen gesetzt, wenn du es mit dieser Motivation tust. Weil es natürlich unsere Pflicht ist, auch auf uns selber zu achten, dass wir den anderen wieder besser dienen können. Ist niemand damit geholfen, wenn wir überarbeiten und zusammenklappen. Wir müssen da ja noch die vier Körper erreichen. Hey.
Okay, danke.
Deswegen ist es immer schwierig, bei solchen Dingen mit falsch oder richtig zu antworten. Also deswegen glaube ich, sind wirklich diese, was mache ich es mit dem Gedanken der Leerheit? Dann ist es wunderbar, wenn du sagst, ich ruhe mich jetzt aus, damit ich hinterher umso besser, eine umso bessere Mutter bin. Weil das Kind hat ja auch nichts davon, wenn du eine gestresste, abgearbeitete Mutter bist. Dann hast du es mit dem Gedanken der Leerheit getan und auch mit dem Gedanken, jemand anderem etwas Gutes zu tun.
Okay, ja. Ja.
Es ist schwierig, hier immer richtig und falsch zu sagen. Ja, gerne, Ulrike. Ja.
Zu diesem Thema mit der Krankheit, wenn du Krankheit in deinem Feld siehst, ich möchte da gerne noch eine kleine Warnung aussprechen, weil du selbst weißt nicht, was Joe alles angestellt hat und was du vielleicht in früheren Leben angestellt hast. Und wenn du jetzt anfängst, Samen zu pflanzen für Gesundheit, dann gehen die sicher auf und die werden in deinem Feld auch gesunde Menschen pflanzen. Mhm. Aber wenn du jetzt anfängst, dir immer zu überlegen, warum ist meine Mutter krank? Oder ich habe das gleiche Thema mit meinem Bruder. Und du denkst, es ist sehr, sehr schnell passiert, dass man in diese Schuldfalle reintappt und denkt, dass man jetzt die ganze Welt krank gemacht hat. Und das passiert mir tatsächlich heute auch noch manchmal, dass ich einfach denke, ich bin jetzt ein Bodhisattva und ich muss mich anstrengen und ich muss die ganze Welt verändern. Und ja, das ist wahr, aber ohne dieses Thema mit der Schuld zu denken, das kommt jetzt alles von mir und ich bin schuld dran und es ist meine Pflicht, dass die alle jetzt wieder gesund werden müssen. Es ist tatsächlich das, was Synam sagt, die Intention, was die Leerheit zu sehen in dieser Person und das Beste zu geben, was man hat, aber immer noch darauf zu achten, dass das alles von Samen kommt, über die wir überhaupt keine Kontrolle mehr haben. Und sich dann auch in dem Fall tatsächlich nicht aufzuregen. Und das ist nochmal ganz wichtig, nicht in dieses Thema zu kommen. Ich bin schuld. Und wenn du da reinkommst, also ich mache dann Folgendes, ich setze mich dann hin und denke mir, wie war es im Mittelalter? Wie viel Krankheit war da um die Menschen rum? Und wie viel besser ist mein Karma jetzt schon, dass ich in einer Zeit lebe, wo es Krankenhäuser gibt, wo Menschen mit Krebs geheilt werden, wo die meisten Menschen einfach wirklich richtig gesund sind, wenn du mal vergleichst, wie es vor 100 Jahren war oder vor 200 Jahren oder wie es in anderen Ländern ist, in Afrika zum Beispiel. Also so schlecht ist dein Karma nicht. Du bist schon unglaublich weit und das hilft einem dann wieder da rauszuschnappen aus diesem, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ne? Das wäre, ne? Sondern wieder reinzukommen in die Haltung und die Denkweise eines Bodhisattvas und die geht nur und ausschließlich über Leerheit. Das wollte ich noch schnell dazu sagen.
Schön, danke.
Danke.
Gut. Was kommt nächste Woche? Die Zukunft von Buddhas Lehre. Es gibt in Diamantschneider Sutra eben dann Verse, die das Ende von Buddhas Lehre ankündigen. Und da gibt es dann unterschiedliche Betrachtungen dazu, in welchen Stufen das Dharma von der Welt verschwindet und wann das passieren wird nach den unterschiedlichsten Schriften. Soll ich da jetzt noch eine Anekdote dazu erzählen? Wir haben im letzten Term in Sedona haben wir auch den ECI-Kurs 6 gemacht Und dann hat Orit für uns einen Ausdruck vom Diamantschneider-Sutra so in diesem Originalformat organisiert. Und dort hat genau die Seite, dass das Dharma auf der Erde verschwindet, gefehlt. Was ich einfach super, so geil kann Karma sein, dass die Seite, dass das Dharma auf der Erde verschwindet, nicht in die Diamantschneider-Sutra enthalten ist. Genau. Cool. Dann sind wir am Ende der Stunde angekommen. Ulrike, ich glaube, du machst die nächste Stunde, gell, mit der Zukunft von Buddhas Lehre.
Ja. Ja, das mache ich.
Ich finde es sehr schön, weil die unterschiedlichen Stufen, wie es verschwindet, finde ich sehr interessant festzustellen. Was heißt es eigentlich, die Lehre zu leben?
Genau. Ja, aber nicht traurig sein, es gibt auch Hoffnung.
Genau. Wie gesagt, wirklich verschwindet der Vers. Wer hätte das gedacht?
Ich nehme jetzt das Mandala auf Tibetisch, weil auf Deutsch kann ich es leider nicht auswendig.
Warte mal, wenn ich rausfinde, welche Folie kann ich es da anzeigen?
Das war eins, glaube ich.
Ich glaube auch.
Also auf Tibetisch und Englisch kann ich es auswendig.
Ja.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddha und bringe dir alles dar. Möge durch dieses Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Ah, doppelt, sorry. Stoppelt.